Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Suhrkamp Espresso. Vier Bücher, ein Thema, Sie kennen das selbstverständlich. Aber heute haben wir das Oberthema Jugendbücher, also Jugendliteratur. Und wie ist das überhaupt definiert? Ich habe mal geschaut, Wikipedia sagt von 12 bis 18. Da passt dann auch das erste Buch fantastisch rein. Es kommt nämlich von Sharon Cameron, das Mädchen, das ein Stück Welt rettete, ist empfohlen ab 13. Frau Bomhoff, das Buch, das spielt 1939 in Polen. Wir lernen die jugendliche Stefania oder Stefania kennen. Was ist das für ein Mädchen?
Ja, Stefania ist ein sehr selbstbewusstes Mädchen, sehr entschlossen und das schon in einem sehr jungen Alter. Als sie 12 ist, beschließt sie, in die Stadt zu ziehen. Sie lebt auf dem Dorf bei ihrer Familie, aber sie möchte das Stadtleben kennenlernen. Das wünscht sie sich. Und dort findet sie eine Anstellung bei einer Familie, die ein Geschäft betreibt. Das ist die Familie Diamant. Und von dieser Familie wird sie sehr herzlich aufgenommen. Für die Mutter wird sie fast so etwas wie eine eigene Tochter, sodass sie schließlich auch zu dieser Familie zieht, in deren Wohnung wohnt. Und sie freundet sich dann auch mit den Söhnen der Familie an und besonders mit einem Jungen, Isio, in den sie sich verliebt. Und die beiden wollen sogar heiraten, aber dann ist das Jahr 1939 und der Zweite Weltkrieg bricht aus.
Und irgendwann entscheidet sich Stefania, Jüdinnen und Juden zu retten, zu verstecken. Wie kommt es zum Entschluss? Weil es ist ja dann schon ein ganz schöner Sprung.
Ja, also die Familie Diamant, bei der Stefania wohnt und bei der sie arbeitet, die ist jüdisch. Und Stefania bekommt natürlich durch das Zusammenleben mit der Familie mit, welchen Repressionen die jüdische Bevölkerung durch die Nazis ausgesetzt ist. Also zuerst dürfen sie nur noch zu bestimmten Zeiten einkaufen, Möbel und Wertsachen werden ihnen gestohlen. Und Stefania erlebt das alles mit und denkt natürlich darüber nach, dass das nicht richtig ist. Und die Familie muss dann irgendwann sogar in das Ghetto ziehen. Da versorgt Stefania sich schon mit Lebensmitteln und Medikamenten, obwohl auch das schon bei Todesstrafe verboten ist. Und eines Nachts steht dann plötzlich Max, einer der Söhne der Diamants, bei ihr vor der Tür, der gerade noch einer Deportation entkommen ist aus dem Ghetto und sagt, er wusste nicht, wo er hingehen sollte. Er braucht erstmal nur einen Schlafplatz für eine Nacht. Und dann entscheidet sich ganz spontan, ihn aufzunehmen. Und erst anschließend entwickeln die beiden dann gemeinsam einen Plan. Wie können wir auch anderen Menschen helfen? Wie können wir Menschen helfen, aus dem Ghetto zu entkommen, hierher zu finden? Und wie können wir die gut verstecken?
Jetzt heißt es ja, dass dieser Roman sich in einer wahren Geschichte orientiert. Was weiß man über die wahre Geschichte?
Das ist tatsächlich eine sehr gut dokumentierte Geschichte. Und auch die Autorin hat dazu ganz intensiv recherchiert. Sie hat nämlich auch Kontakt aufgenommen zu der Familie von Stefania, die inzwischen in den USA lebt. Und gemeinsam mit dieser, mit dem Sohn von Stefania ist sie dann nach Polen gereist, hat dort tatsächlich Stefanias Schwester getroffen, konnte sie über die Zeit befragen. Denn Stefanias Schwester hat zu der Zeit, als sie die jüdischen Menschen versteckt hat, auch bei ihr gewohnt, war damals noch sehr klein. Aber konnte ihr noch darüber berichten. Sie haben auch eine andere Zeitzeuge noch befragen können. Eine der Personen, die überlebt hat, die Stefania versteckt hat. Und tatsächlich hat auch der Sohn von Stefania also eine Art kleine Schatztruhe für die Autorin geöffnet. Nämlich das unveröffentlichte Memoir von Stefania, wo sie von ihren Erlebnissen aus dieser Zeit berichtet. Natürlich bleibt es immer noch ein Roman, aber er orientiert sich eben eng an den historischen Tatsachen.
Also nah dran.
Genau.
Auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass bei Kindern, wenn sie 12, 14 sind, die Motivation, die zum Lesen zu bringen, ist wahnsinnig schwierig. Wie würden Sie da rangehen, um meinetwegen wirklich einer 13-Jährigen zu sagen, dieses Buch ist etwas für dich, weil...
Weil es um Fragen geht, die uns auch heute bewegen und die, glaube ich, auch viele Jugendliche heute bewegen. Nämlich, was kann ich eigentlich tun? Es geht um Engagement, Zivilcourage, um den Einsatz für eine gerechte Sache. Und tatsächlich traut sich Stefania ja etwas, was viele Erwachsene sich nicht getraut hätten oder und sich auch tatsächlich nicht getraut haben. Und ich glaube, diese Frage, was kann ich eigentlich tun, obwohl man manchmal denkt, es gibt so eine Übermacht und man kann gar nichts dagegen ausrichten, diese Frage wirft das Buch auf eine interessante Weise auf und erzählt anhand der Geschichte von Stefania, was man doch alles tun kann.
So, kommen wir zu unserer nächsten Position hier beim Suhrkamp Espresso. Und normalerweise ist es ein Buch, das wir besprechen. Manchmal auch zwei, ist auch schon vorgekommen. Aber so eine Saga, also vier Bücher, die jeweils über 500 Seiten stark sind, das hatten wir noch nie. Wir werden es aber trotzdem angehen. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es auch hinbekommen. Es geht um Christelle Dabos, die Spielreisenden-Saga. Und ich bin erfreut, die Übersetzerin dieses Mammutwerks hier begrüßen zu dürfen. Hallo, Amelie Thoma.
Hallo.
Also, Frau Thoma, bevor wir jetzt zu diesen Büchern kommen, lassen Sie uns ganz kurz über die Autorin und ihren dann doch etwas ungewöhnlichen Werdegang reden. Wie kam Frau Dabos zur Literatur?
Also eigentlich hat sie ja quasi den klassischen Autoren-Werdegang hingelegt, nämlich natürlich nicht studiert, was mit Schreiben zu tun hat.
Ah, das war
was auch nicht ganz stimmt. Sie hat nämlich Bibliothekarin eigentlich gelernt. Mhm. Und hat nach eigenen Aussagen an der Uni schon immer mal so Geschichten hingekritzelt für ihre Freundin, um die zu unterhalten. Wahrscheinlich war der Kurs langweilig oder so. Und dann hat sie Fanart, wie heißt das, da gibt es einen bestimmten Begriff dafür, bei Fantasy, also dass man sozusagen Harry Potter-Fortsetzungen oder so
online
weiter schreibt. Genau, mhm, genau. Und dann hat sie, war sie auf einer, bei einer Autoren-Community, Plume d'Argent heißt sie in Frankreich. Und sie meinte, sie hat also ungefähr 1000 Seiten alles Mögliche geschrieben, Geschichten, Romane und so weiter, bis sie das Gefühl hatte, sie kennt sich eigentlich als Autorin. Dann hat sie angeregt durch ihre Kolleginnen von Plume d'Argent, hat sie sich beworben bei der Gallimard Jeunesse Jugendbuchwettbewerb.
Okay.
Da ist sie genommen worden und dann...
Da ging es ab durch die
startete
Decke?
Startete die Rakete, genau.
Super.
Genau.
Jetzt müssen wir uns natürlich darum kümmern, wer oder was ist denn diese Spiegelreisende?
Also die Spiegelreisende, da muss man jetzt auch aufpassen, dass man nicht zu viel verrät.
Ich pass auf.
Genau, ich pass auf vor allem. Das ist Ophelia, die Hauptfigur dieser Reihe. Und in der Welt, die Dabos erschafft, gibt es also, gibt's keine zusammenhängenden Kontinente mehr, sondern es gibt Archen, die quasi am Himmel schweben. Und auf jeder dieser Arche gibt es einen Familiengeist und seine Nachkommen. Und die Nachkommen haben bestimmte Fähigkeiten. Mhm. Und die Nachkommen des Familiengeistes von Anima, also Ophelias Familie, die haben eben bestimmte Fähigkeiten, die mit der Materie zusammenhängen. Also sie können irgendwie Sachen verformen und lebendig machen, animieren eben.
Okay.
Und Ophelia hat eine besondere Ausprägung dieser Kraft, nämlich sie kann in ihr Spiegelbild eintauchen und aus einem anderen Spiegel, in dem sie sich schon mal gesehen hat, wieder auftauchen. Also jetzt zum Beispiel in den Badezimmerspiegel rein und irgendwie Spiegel auf der Schultoilette wieder raus. So.
Ah.
Und die dürfen nicht zu weit voneinander entfernt sein. Mhm. Und man muss, um also durch Spiegel reisen zu können, das ist die Besonderheit und das ist auch ihre besondere Charaktereigenschaft, muss man sich selber gegenüber aufrichtig sein. Also man muss sozusagen sein Spiegelbild angucken können, mhm, und man darf sich und anderen nichts vormachen. Und das ist eine Sache, die sich im Grunde im Lauf dieser Bände als ihre größte magische Kraft erweist, ne? Dass, mhm, dass sie sich selber sozusagen treu bleibt. Und dann gab es eben noch einen Spiegelunfall, den sie hatte, als sie ganz jung war. Da hat sie das geübt, durch Spiegel zu gehen und ist stecken geblieben. Und seitdem ist sie wahnsinnig tollpatschig. Also sie ist sozusagen, sie musste dann erst wieder links und rechts richtig benutzen lernen, okay, und alle Gliedmaßen richtig benutzen lernen. Und davon hat sie eben diese Tollpatschigkeit zurückbehalten. Und gegen Ende der Serie erfährt man, dass dabei auch noch was sehr viel Gravierenderes passiert ist.
So.
Das kann ich jetzt nicht weiter.
Das klingt jetzt schon sehr, sehr speziell, mhm, und sehr, sehr besonders. Sie als Übersetzerin, wie geht man sowas an? Weil man muss ja dann erstmal akzeptieren, dass es diese Welten, die da, mhm, irgendwie schweben, gibt, dass Ophelia das und das kann. Wie geht man das an?
Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich eigentlich, ich sag mal, auf dem Original gesurft bin. Also es war wirklich so, ich, okay, hatte das Gefühl, das ist schon eine Herausforderung, eine Welt zu beschreiben, die unrealistisch ist. Es gibt, mhm, auch immer wieder Sachen, die gar nicht gehen. Also auf einer anderen Arche gibt es diese Illusionenweber und dann guckt Ophelia auf das Meer und den Sonnenuntergang und dann stößt sie sich die Nase an der Wand, weil dieser Meer, mhm, dieses Meer und der Sonnenuntergang sind eigentlich nur Illusionen, die auf diese Wand projiziert werden. Und das ist eigentlich natürlich schwer zu beschreiben, aber Christelle Dabos macht das so toll. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich alles alles genau vor mir sehe.
Also man akzeptiert es einfach.
Genau, man muss einfach dem folgen. Und dann gibt es natürlich Dinge, die sie, also vor allem irgendwie Namen, die sie erfindet und die aber sehr sprechend sind. Also eben die Illusionenweber zum Beispiel. Oder es gibt eine Familie, die heißen das Gespinst. Und das französische Wort könnte auch das Netz oder das Geflecht oder so damit übersetzt werden. Da muss man dann natürlich entscheiden, was ist hier das treffende Wort. Aber auch das ergibt sich natürlich aus der Gesamtgeschichte. Die Hauptherausforderung war eigentlich, dass am Anfang beim Übersetzen der vierte Band noch nicht da war. Also ich habe dann manchmal die Autorin gefragt, meinte, okay, dieser und dieser Begriff, diese Figur, was kriegen die noch für eine Bedeutung im vierten Band, damit ich dann nicht sozusagen an dem vorbei interpretiere in meiner Übersetzung an dem, was es sein sollte.
Wie ist denn das mit der Sprache? Weil es ist ja für Jugendliche, so heißt es wenigstens. Aber wären Erwachsene, die gerne lesen, hundertprozentig unterfordert? Oder ist es doch so eine gewisse Lust, die man für diese Geschichten empfinden könnte?
Das ist tatsächlich eher im Gegenteil. Also es ist eher so, dass die Sprache wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist.
Okay.
Dazu kommt noch, dass Schriftfranzösisch immer ein bisschen gedrechselter ist. Und wenn man dem sozusagen ganz folgen würde in seinen Mäandern, würde das im Deutschen unglaublich wustigen Satz und eine unglaublich aufgeblasene Sprache ergeben. Das heißt, also das ist natürlich auch eine Sache, dass man das in der Übersetzung so ein bisschen runterdimmt, ne? Dass es den gleichen Effekt hat im Deutschen. Und trotzdem ist es immer noch so, dass es ist auch herausfordernd erzählt. Also sie ist nicht, es ist nicht so, dass sie, man steigt ein in dieses Buch und am Anfang versteht man diese Welt nicht in den ersten Kapiteln. So, man muss sich darauf einlassen, dass man die Stück für Stück präsentiert bekommt. Und das ist zum Beispiel was, ich habe im Vergleich andere Jugendbuch, andere Fantasy-Bücher gelesen, die heute geschrieben sind. Und da ist mir aufgefallen, dass das meiste eben sehr viel expliziter erzählt ist. Es wird sehr viel mehr ausdekliniert und dass man genau weiß, was wo ist, das macht sie nicht. Und insofern ist es für viele Jugendliche schon eine Herausforderung, sich das zu erschließen.
Also sollte man sagen, Eltern sollten das ihren ambitionierten Kindern geben, ja, und sie vielleicht auch ein bisschen unterstützen, ihnen diese Welt schmackhaft machen und dann wird vielleicht auch in der Familie ein Riesenerfolg durch?
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Weg ist. Ich habe das tatsächlich auch vielen befreundeten Müttern dann empfohlen. Ich habe gesagt, lest es doch vor, weil das macht euch unglaublichen Spaß. Und ich habe von den ganzen Müttern auch euphorische Rückmeldungen bekommen. Und die Jugendlichen, die dann dabei bleiben, sind auch begeistert. Also der ist jetzt auch nominiert hier, der erste Band, für den Jugendbuchpreis von der Jugendjury. Also es ist, aber es ist eben vielleicht auch wie alles, was einen neuen Trend setzt. Irgendwas, was natürlich auf was Bestehendem aufbaut, aber das in einer ungewöhnlichen Weise variiert, die erstmal herausfordernd ist. Ja? Aber es ist einfach, es ist was Besonderes. Wirklich besondere Bücher, muss man sagen.
Spannend.
Es war auch ein Fest, die zu übersetzen. Es hat total Spaß gemacht.
Nachdem wir gerade eine ganze Saga besprochen haben, kommen wir jetzt hier zum Abschluss des Suhrkamp Espressos zu einem Buch, das ein Seitensprung ist. Also ein Buch, das nicht hier bei Suhrkamp erschienen ist und trotzdem, man glaubt es kaum, eine Legende in sich. Ja? Frau Thoma, was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht?
Ich habe Momo mitgebracht, mein uraltes Lieblingskinderbuch. Weil ich immer wieder darüber nachdenke und finde, dass vielleicht jeder Mensch das alle 5 Jahre mal wieder lesen sollte, um sich daran zu erinnern, dass man Zeit nicht sparen kann. Also Momo ist ja die Geschichte von dem kleinen Mädchen, was in dem Amphitheater wohnt und was einfach unglaublich gut zuhören kann. Also alle Leute, die irgendwie Sorgen oder Probleme oder irgendwas haben, kommen zu ihr und sie sitzt einfach da und hört zu und dann fällt den Leuten selber ein, was die Lösung ist. Und sie hat Freunde in ihrem Amphitheater und das Ganze zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass alle sehr viel Zeit füreinander haben. Und irgendwann kommen die grauen Herren und sagen, Mensch, ihr könntet doch, also besucht doch deine alte Mutter nicht immer, das ist doch Zeitverschwendung, spar die Zeit doch lieber, dann kannst du was Besseres damit machen. Und was die Menschen nicht wissen, die versuchen Zeit zu sparen, ist, dass die grauen Herren ihre Zeit rauchen. Und nur davon leben. Die leben nur von der gesparten Zeit der anderen und die Menschen werden immer unglücklicher und immer unglücklicher, weil sie sich keine Zeit mehr füreinander nehmen. Und am Ende rettet Momo zusammen mit der Schildkröte Cassiopeia die Menschen und gibt ihnen ihre Zeit zurück. Und immer, wenn man selber in so eine Zeitspirale gerät und denkt, oh, ich muss Zeit sparen, ich kann jetzt hier nicht anrufen und ich kann jetzt keinen Sport machen und ich kann, dann denke ich dran, die grauen Herren rauchen meine Zeit.
Alle 5 Jahre?
Alle 5 Jahre, glaube ich, sollte man es lesen. Und man sollte es wahrscheinlich auch seinen Kindern vorlesen, weil es ist natürlich von 1973 im Thielemann Verlag erschienen. Das ist noch sehr ausführlich formuliert. So formuliert man heute nicht mehr in Kindern- und Jugendbüchern. Und das ist auch eine gewisse Hürde. Aber ich glaube, dass es auch vielleicht eine schöne Gelegenheit wäre, Zeit zu verschwenden, wenn man seinen Kindern dieses Buch vorlesen würde.
Welch schöner Abschluss. Das machen wir. Vielen, vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
Und danke auch Ihnen, dass Sie diesmal dabei waren hier beim Suhrkamp Espresso. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Sie Zeit und Lust haben. Tschüss.